Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Tafelrunde. Ich sitze hier wie immer zusammen mit Ritter Felix.
Hallo, Ritter Christian. Ich hatte jetzt kurz überlegt, ob ich mir irgendwas anderes ausdenken soll, aber ich dachte, wir sind ja hier im Podcast als Gesellschafter auf gleicher Ebene. Deswegen wollte ich dich jetzt weder zum König aufstufen, noch zum Knappen machen. Deswegen bleibst du jetzt auch Ritter Christian.
Nehme ich hin. Ich hätte mich jetzt eher als Milizsoldat in Verkleidung eines Ritters gesehen, aber hey.
Merkt keiner.
Man soll ja Leute nicht nach dem Äußeren beurteilen.
Also doch Milizsoldat.
Klar, im Vergleich zu dir schon, ja. So, wir sprechen heute wieder über ein buntes Sammelsurium an Themen. Doch bevor es losgeht, möchte ich wieder berichten. Selbstverständlich wahre ich die Tradition, die ja streng genommen gar keine Tradition ist, aber
kommt noch.
Das Kulturgut.
Ab der dritten Folge dann können wir davon reden.
Ich bezweifle, dass wir jemals eine Tradition draus machen. Damit es eine echte Tradition ist, müssten wir das an eine neue Generation tradieren und ich weiß nicht, ob irgendjemand diesen Podcast übernehmen wird. Ja, sei es drum. Also ich trinke wieder ein Bier, ein belgisches. Diesmal ein Karmeliter Triple. Das habe ich schon mal getrunken und ich weiß, dass es sehr gut ist. Deswegen kann ich das Rating jetzt schon vorwegnehmen. Ich glaube, es ist eine 9 von 10. Ja, ich denke schon. Es hat die Tendenz dazu, im Moment mein Lieblingsbier zu werden und das Düffel so langsam abzulösen, aber ich glaube, noch ist es nicht so weit. Es schmeckt fantastisch, das sage ich dir. Es ist unglaublich gut und ihr werdet wieder, wenn ihr auf das Thumbnail schaut, die wunderschöne Bernsteinfarbe sehen, die tolle Schaumkrone und ach, es ist so geil. Genau das brauche ich jetzt zum Feierabend.
Was war denn das eigentlich damals für eins, was ich mal bei dir probiert hatte? Ich glaube, da war ich das erste Mal bei dir, da hatten wir was, Hidden Cup oder NAC? Irgendein Finale geschaut. Ich glaube, es war NAC 3. Da hattest du mir auch ein belgisches Bier angedreht und es stellte sich als sehr lecker heraus. Weißt du noch, was das für eins war?
Das war bestimmt ein Düffel.
Okay.
Ja, aber wahrscheinlich das ganz normale Düffel, nicht das Zitrus-Düffel, sondern das stinknormale Düffel. Das ist immer das Erste, was ich den Leuten andrehe. Normalerweise mache ich das auch so, dass wir erst immer ein, zwei deutsche Biere trinken und dann ein Düffel, damit dieser Kontrast da ist, weil es halt einfach krass ist. Dann schmeckt das Bier immer dreimal besser. Aber das haben wir, glaube ich, damals nicht gemacht.
Nee, war auch schon sehr spät, glaube ich. Wir hatten noch Tee davor. Naja.
Boah, schmeckt das gut. Ey, das ist fantastisch, wie das schmeckt. Boah, ich liebe es. Es hat so was, ohne dass es Karamell drin hat, schmeckt das fast schon ein bisschen wie Karamell.
Ich hatte ja beim letzten Mal schon angekündigt, beim letzten Mal hatten wir sehr spontan aufgenommen, deswegen hatte ich da kein Getränk, dass ich mir zumindest immer irgendetwas Besonderes suchen werde. Wein oder sowas ist es jetzt heute nicht geworden, weil ich habe im Anschluss an diesen Podcast noch ein Turnierspiel, Plünderparty, und da wollte ich zumindest die letzten mir verbliebenen Chancen nicht auch noch ausschalten. Ich spiele momentan schlecht genug, da brauche ich nicht auch noch alkoholisiert da reinzugehen. Deswegen habe ich mich heute für einen Espresso entschieden tatsächlich. Und du wirst jetzt sagen, ich mag ihn. Der ist tatsächlich von der gleichen Rösterei, wo wir, meine Freundin und ich auch, ich könnte jetzt sagen euch, ja, aber seien wir ehrlich, nur deiner mittlerweile Frau was zur Hochzeit geschenkt hatten, weil du trinkst ja weder Kaffee noch Espresso noch irgendwas.
Weil es einen Unterschied zwischen Espresso und Kaffee gibt.
Ja, natürlich.
Ja, der Grad an Bitterkeit und wie sehr ich mein Gesicht verzerre.
Ja, ist ein Unterschied.
Da trinke ich doch lieber mein tolles Bier. Fantastisch. Ah. Der Espresso wird dir jetzt gleich einen Kick geben, damit du gewinnst, oder was, in deinem Turnierspiel?
Ja, weiß ich nicht, ob es für Gewinnen reicht. Er wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich ein bisschen wacher bin und wird jedenfalls nicht den Effekt haben, den nachteiligen, den ein Wein gehabt hätte. Das waren eigentlich so die Kriterien, nach denen ich heute ausgesucht habe.
Ja, für einen Podcast ist es andersrum, ne? Der Wein lockert dann eher die Zunge. Der Espresso macht dich wahrscheinlich hyperaktiv. Wobei dich wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich macht es gar keinen Effekt auf dich.
Gar keinen jetzt nicht, aber bis hyperaktiv müsste ich noch ein paar mehr trinken, ja.
Oh, hab ich heute schon mal erzählt, dass dieses Bier fantastisch schmeckt?
Ja, da war was. Dass
ich das nicht hier in einem Zug lege. Das ist ja, boah, Hammer. Aber so langsam geht der Schaum weg.
Ja, ich hätte ihn noch.
Warum gibt dem auch immer noch so eine Note?
Apropos Trinken, ich hätte hier noch ein Thema am Rande vom Trinken, bevor wir dann so richtig in die Folge starten. Du kennst doch mein riesiges Mauspad, was auf hier meinem Schreibtisch liegt, ne?
Ja, ist nicht so groß wie meins.
Nee, aber es deckt einen beträchtlichen Teil von meinem sehr großen Schreibtisch ab. Und ich habe jetzt gestern beschlossen, vorgestern glaube ich sogar schon, dieses Mauspad ist Getränkeverbotszone, da wird jetzt nichts mehr drauf abgestellt. Und ich nehme an, du weißt wieso.
Ja, schade eigentlich, dass für diese Einsicht erstmal deine Tastatur kaputt gehen muss.
Ja, ja. Aber es ist halt auch so praktisch, wenn man es einfach vor sich stehen hat und dann irgendwie, wenn man GG schreibt, mal dagegen stößt. Genau so ist es nämlich passiert.
Hast du keinen Deckel? Ah nee, du hast wahrscheinlich immer ein Glas, ne? Du bist so ein...
Ja, natürlich. Komm.
Du bist so vornehm, du trinkst sogar aus Gläsern. Ich habe hier immer meine 1 Liter Wasserflasche.
Also erstens mal das und zweitens, wenn du während Age of Empires oder sowas was neben dir stehen hast, dann schraubst du das so auch nicht zu, oder?
Ja doch, natürlich. Ich habe jetzt gerade auch alles da und es ist zugeschraubt. Und ich trinke ja nicht während einem Spiel. Es stört mich ja nicht, dass es zugeschraubt
ist. Ja, ich halt schon.
Du trinkst während dem Spielen?
Ja.
Aber du trinkst doch sowieso kaum etwas am Tag und dann musst du unbedingt während dem Spielen trinken.
Ich trinke halt dann was, wenn ich was brauche. Ja? Und wenn ich während dem Spiel was zu trinken brauche, dann trinke ich halt.
Oh Gott im Himmel. Ja. Klar, bei deiner APM ist das wahrscheinlich möglich.
Macht keinen Unterschied, ja. Dafür bleibt die Konzentration gleich. Da kannst du nur von träumen.
Nee, ich bin ja konstant hydriert. Ich trinke ja den ganzen Tag lang, von morgens bis abends. Durst kenne ich gar nicht, Felix. Ich trinke den aus Gewohnheit, nicht aus Durst.
Ja, das ist ein auch anderes komisches Extrem. Ja, man mag es jetzt diesen Andeutungen entnommen haben. Ich habe meine gute alte Tastatur von Corsair unter Wasser gesetzt. Und während sie größtenteils noch funktioniert, gibt es einige Tasten, die jetzt irgendwie ständig dadurch doppelt anschlagen. Andere gehen gar nicht mehr. Das sind zum Glück nur diese extra Funktionstasten gewesen. Aber es hat mich dennoch dazu berufen, mal eine neue zu kaufen. Die andere war jetzt auch schon gut 10 Jahre alt und ich habe sie halb geschenkt bekommen, weil Corsair so großzügig war, mir die damals zu schicken, statt meiner 200 € günstigeren, die ich eingesandt hatte. Und da dachte ich, komm, gönnst du dir jetzt mal eine neue. Und jetzt habe ich eine neue Tastatur hier und kein Wasser wird sich ihr nähern.
Ja, und wie geht's dir damit? Ich meine, ich habe ja vor ein paar Jahren auch eine Corsair mir angeschafft, auf deinen Raten hinweg eine mechanische Tastatur. Und wie du ja weißt, hat das ein gefühltes halbes Jahr gedauert, bis ich mich dran gewöhnt hatte. Denn zuvor nutzte ich, genauso wie mein großes Idol Daud, ein und dieselbe Tastatur seit 15 Jahren. So eine ganz flache 10 € Tastatur, die du irgendwie mit deinem PC mitgeliefert bekommen hattest. Und die war ja auch in Ordnung für mich. Aber als ich dann diese mechanische Tastatur bekommen habe, habe ich erstmal keinen Knopf getroffen oder keine Taste getroffen und es war eine Katastrophe. Der Gedanke daran, schon wieder eine neue Tastatur haben zu müssen, der würde mich jetzt wirklich um den Verstand bringen.
Das macht für mich jetzt keinen so großen Unterschied, weil ich bin von einer mechanischen Corsair auf eine mechanische Corsair umgestiegen. Das Ding ist nur, ich habe jetzt eine andere Mechanik darunter. Die gibt's ja so nach Farben benannt in unterschiedlichen Formen und je nachdem fühlen die sich ein bisschen anders an und klackern auch anders. Die neue Tastatur klingt so ein bisschen wie die schallgedämpfte Variante von der alten und der Anschlagspunkt ist aber ganz leicht höher als bei der alten, sodass ich jetzt manchmal Tasten drücke, ohne dass ich das möchte, weil einfach nur meine Finger darauf liegen, weil ich einfach gewohnt bin, dass ich fester drücken muss, bis was passiert. Da bin ich mich jetzt langsam dran gewöhnen, aber es macht keinen großen Unterschied für mich. Also das passiert jetzt nicht häufig.
Ah, bist ein anpassungsfähiges Kerlchen. Na gut, sei es dir gegönnt.
Ja, jedenfalls bin ich damit noch ein bisschen rum am Experimentieren. Ich habe auch in Age of Empires tatsächlich schon was ausprobiert. Und zwar hat diese Tastatur so ein eigentlich sehr unnötiges Gimmick. Es gibt links oben so ein Rad da drauf. Und was man damit eigentlich machen kann, ist die Helligkeit von der Tastaturbeleuchtung zu dimmen oder rein und raus zu scrollen auf irgendwelchen Bildern oder Internetseiten oder damit nach horizontal zu scrollen, weil normalerweise mit der Maus kann man ja nur vertikal. Für sowas ist das gedacht, aber ich habe gesehen, man kann dieses Rad auch mit anderen Tastenanschlägen programmieren. Und was ich jetzt spaßeshalber mal probiert habe, ist, dass mit 2 Hotkeys aus Age of Empires, wenn ich Age of Empires gestartet habe, zu belegen, so dass, wenn ich nach links drehe das Ganze, dass das Q drückt und wenn ich das nach rechts drehe, drückt es W. Und das bedeutet, wenn ich beispielsweise Stelle ausgewählt habe und gebe diesem Rad einen Schwung nach links, dann habe ich direkt die komplette Queue voller Husare.
What? Oh Gott. Das wäre bei mir eine Todesfalle. Wer weiß, was ich dann alles tun würde. Nee, dafür habe ich nicht die Kontrolle über meine Hände.
Ja, das ist ja schon ein bisschen Distanz. Also ich muss da wirklich weggreifen vom Rest.
Ja, spannend. Ach, das ist wie Ganji mit seinen 50 Milliarden F-Knöpfen, die er dann auch noch für jeden einzelnen Mönch benutzt und so. Kann man machen, muss man aber nicht.
Ja, ich bin damit auch noch am Experimentieren. Ich weiß auch nicht, ob es das wert ist, dass ich dafür dann ja wirklich von meiner anderen Position mit den Händen weggreifen muss. Aber ich muss sagen, die Dauer, die ich brauche, um dann wirklich die komplette Queue zu füllen, das geht schon sehr, sehr schnell im Vergleich dazu, wenn ich irgendwie Shift und Queue halten müsste oder irgendwie das immer einzeln drücke. Also wenn man sich daran gewöhnt, glaube ich, ist das schon effektiv. Das ist halt, ich glaube, Jordan oder so war das, der ja auch Militärproduktion eben auf Mausrad hoch und runter liegen hat.
Ja, das ist völlig wahnsinnig. Also Mausrad hoch und runter zu nutzen, um irgendwas daran zu binden, finde ich grenzwertig. Wobei man dazu sagen muss, ich weiß, also bei mir ist ja Mausrad hoch und runter einfach zoomen, rein und raus zu zoomen.
Ja, bei mir auch, was ich ja auch fleißig nutze.
Ja, und was ich nie nutze und es geschieht so gut wie nie und daran merke ich, dass es mir eigentlich versehentlich gar nicht passieren kann. Und wahrscheinlich ist meine Angst da viel zu groß, dass ich damit irgendwelche Dinge in Gang setze, die ich nicht in Gang setzen möchte. Aber nehmen wir mal an, ich mache das und dann queue ich plötzlich meine ganzen Husare da drin und ich wollte die nicht queuen. Und dann muss ich die erstmal wieder aus der Queue entfernen, manuell. Dann habe ich mir damit quasi Zeit gekostet, statt sie mir zu sparen. Ja.
Ich habe ja Delete seitlich auf der Maus. Das hat am Anfang
so gefährlich
in der Gewöhnungsphase auch einige Einheiten das Leben gekostet, aber mittlerweile gar nicht mehr. Vor allem das Witzige ist, ich habe die damals gelöscht, also diese Missklicks sind geschehen, weil ich ein bisschen zittrig und nervös war in den ersten Spielen aus Angst, da drauf zu klicken. Aber jetzt, wo sich das gelegt hat, passiert es auch nicht mehr.
Ja, meine zwei seitlichen Knöpfe, die ich gebunden habe, sind alle Idle Villager und alle Idle Military auswählen.
Mm.
Und wenn ich mein Mausrad reindrücke, habe ich halt alle TCs auswählen. Und ich benutze eigentlich, also ich drücke ständig mein Mausrad rein, um alle TCs auszuwählen. Das ist fantastisch.
Ich habe seitlich Pingen und Löschen und Mausrad reindrücken ist Idle Military.
Pingen habe ich auf, ich gehe mit der Maus auf das Flair-Symbol und dann drücke ich mit der Maus auf die Stelle auf der Karte.
Hey, wie ärgerst du denn dann deine Teammates, indem du permanent alles rumpingst? Du musst ja jedes Mal wieder darunter. Das ist ja, das ist ein Fehler.
Nein, nein, das ist kein Fehler, Felix. Im Übrigen, wo wir bei Fehlern sind, ich habe mich etwas gefragt. Und zwar basierend auf einem Spiel, das ich letztens hatte. Ich habe nämlich mal wieder gegen einen Mongolenpicker gespielt. Und der Mongolenpicker hat mich selbstverständlich gelamed. Und da war ich schon ganz schön sauer. Und ich habe es aber ganz gut gespielt. Ich wusste ja, was er macht, weil er macht das, was jeder Mongolenpicker macht. Der lamed, der wird relativ schnell ins Castle Age gehen und ohne Ende Steplancer spammen, auch wenn es sinnlos ist oder dumm ist. Und genau das hat er auch getan. Und ich habe dann mit Stonewalls dahinter gespielt, damit der da nicht so schnell durch kann. Und ich hatte meiner Ansicht nach sogar eine sehr gute Position. Ich habe ab und zu Steplancer konvertiert und. Hab dahinter ein bisschen Wirtschaft aufgebaut und ich stand gut da. Plus ich war Tataren und hab schon meine Cave Archer-Masse angefangen zu bauen. Also alles in Ordnung. Und dann habe ich feststellen müssen, dass da bei meiner Palisadenwall, wo hinter dann meine Stonewall war, ich beim Stonewallen wohl wegen des blöden Hügels, über den ich gestonewallt habe, ein Teil übersehen habe, ne, beim Ziehen meiner Stonewall. Und da sind dann Steplancer natürlich sofort durchgerannt und das Spiel war vorbei, weil plötzlich 30 Milliarden Steplancer in meiner Base waren, wo ich noch nicht drauf vorbereitet. Und dann habe ich überlegt, war das gerade ein gutes Spiel? Soll ich GG schreiben, wie ich es üblicherweise tue, wenn ich ein Spiel aufgebe, weil es macht ja immer derjenige, der aufgibt? Fühle ich das gerade oder habe ich das Gefühl, das war ein richtiger Sack, der mich erst gelamed und dann seine Sifs so ein bisschen abused hat auf dem Elo und immer dieselbe Strategie macht? Weil das war natürlich einer, wenn man sich seine Statistiken anguckt, der spielt seit 3000 Spielen nur Mongolen. War das ein GG? Muss ich GG schreiben? Oder mache ich hier den StarCraft 1 Spieler und sag fuck you, uninstall, ich gehe aus dem Spiel raus?
Moment, ist das fuck you, uninstall etwas, was du dir denkst? Oder das uninstall dann selber tust? Oder ist das was du dem Gegner schreibst?
Also, wenn ich StarCraft 1 spiele oder Artosis bin, dann schreibe ich ihm das ungefähr 13 Mal. Ich lasse das Fuck you weg, aber ich sage uninstall und schreibe es und sage ihm, dass er eine Niedertracht der Menschheit ist und dergleichen. Also das ist sehr unter jeder Würde. Nein, ich habe mir das natürlich nur gedacht. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, schreibe ich ihm GG oder beende ich einfach das Spiel, ohne GG zu schreiben? Und da stand ich dann davor und habe das Gefühl gehabt, eigentlich ist es ja schon Gepflogenheit, GG zu schreiben. Aber was ich ja damit auch sage, ist, es war ein gutes Spiel. Und es ist ein gutes Spiel, wenn man lamed. Also ist das wirklich noch ein gutes Spiel, wenn ich gelamed werde? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe.
Oh, finde ich schwierig. Also es kann ja immer noch ein gutes Spiel daraus erwachsen. Man muss ja sagen, wir hatten diese Laming-Diskussion ja auch in der Gruppe schon öfter. Und ich habe das Gefühl, meine Meinung geht immer und immer stärker dazu, dass ich Lamen grundsätzlich einfach sehr, sehr schlecht finde. Und das überall verbieten möchte, bis hin zu Pro-Turnieren, wo ich auch sagen würde, meistens hat man schlechtere Spiele dadurch. Und da interessanterweise warst du damals der andere Meinung und hast eher gesagt, dass es da dazugehört und auch für mehr Entertainment und bessere Spiele teilweise sorgt.
Ja, dazu stehe ich auch unter Profis. Das ist ja ein kompetitives Spiel und da musst du dir natürlich jeden legalen Vorteil holen, den du dir holen kannst. Aber in der normalen Rangliste sehe ich das gar nicht. Ja, wenn du es verbietest, ist es natürlich nicht mehr legal, das stimmt. Aber das Ding ist, die Profis können damit A, anders umgehen und B, das natürlich viel besser verteidigen. Wenn ich aber Rangliste spiele, dann rechne ich nicht mit einem Lame, nach wie vor nicht. Ne? Und selbst wenn ich gegen Mongolen spiele, gehe ich vom guten Ton aus und gehe davon aus, dass er mich nicht lame wird, weil die ganzen Mongolen-Picker sind normalerweise nicht unbedingt Lamer. Die spielen zwar nur eine Strategie, aber lame tun sie zum Glück in aller Regel nicht. Und dann kommt der Sack um die Ecke und der macht halt alles, volle Kanne. Und da habe ich mich schon irgendwie sehr unwohl mitgefühlt.
Also mit dem, was du dir jetzt da so erzählt hast, das würde ich gern in zwei Stücke unterteilen, zu denen ich dann unterschiedliche Antworten und Ansichten habe. Also erstmal die Grundfrage, musst du GG schreiben? Würde ich ganz klar sagen, nein. Das hätte ich wahrscheinlich auch vor einigen Monaten noch anders gesehen, aber ich habe sowieso das Gefühl, dass diese GG-Tradition sich so langsam verliert und das immer weniger Leute machen. Das sehe ich auch regelmäßig gerade in Teamgames, wenn man da mal nach längerer Suche Leute erwischt und man merkt, okay, die haben vielleicht auch noch gar nicht so oft und lang gespielt, sind relativ neu dabei, dann kriegt man da immer weniger GGs und auch im 1v1. Ich glaube, bei mir auf dem Level geht's noch, aber immer wenn ich mal anderen Leuten zuschaue oder sowas, ich habe das Gefühl, immer weniger Leute schreiben sowieso GG. Und wenn das keine Selbstverständlichkeit mehr ist, finde ich, dann kann man da auch gezielt aussuchen, wo man jetzt sagt, das hier war wirklich mal ein gutes Spiel und hier schreibe ich es auch. Bei mir deutet sich das eher dadurch dann, dass wenn ich wirklich finde, das war ein gutes Spiel und nicht einfach nur sage, okay, ich bin jetzt raus, dann schreibe ich normalerweise GG well played, also GWP. Und wenn ich einfach nur rausgehe aus dem Spiel, dann schreibe ich halt einfach nur GG. Das ist auch Gewohnheit bei mir. Ich mache mir da überhaupt keine Gedanken mehr drüber. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, kannst du das doch handhaben, wie du möchtest. Der andere Teil wäre für mich der, wo du dich über bestimmte Spielweisen deiner Gegner beschwerst. Und auch da haben wir schon öfter drüber gesprochen, wo du immer sagst, das sind die Leute, diese Ekligen, die immer das Gleiche machen und spielen. Und meine Antwort darauf ist auch immer die gleiche, wo ich sage, und trotzdem sind die aus irgendeinem Grund auf deinem Level. Also scheinen die das trotz noch so vieler Wiederholungen eben trotzdem nur auf einem 1450er Niveau zu spielen und nicht besser. Und dann kannst du doch
sag
dagegen
das nicht
genauso
der
gut
Typ
gewinnen
war
wie
fast
alle anderen
1700.
Auch. Ja, aber ist es gerade nicht.
Ja, aber der pendelt zwischen 1700 und 1300 mit dieser einen Strategie. Und,
ja, und?
Der spielt nur Mongolen.
Ja, aber
ich meine,
das heißt
ist
doch,
eine große Range.
Ja, ja, das schon. Aber das heißt ja, dass er mit dieser einen Strategie auch gegen 1400er verliert. Sofern
ja, weil
er
was passiert
smurft.
Denn, Felix? Hätte ich nicht dieses eine Stone-Teil in meiner gesamten Stonewall übersehen, dann wäre er ja nicht reingekommen und ich hätte genug Zeit gehabt, um die Cavalcher-Masse zu haben. Es wäre alles gut gewesen. Ich sag ja, ich war vorne. Und ja. Ich habe mich sicher gewähnt und dann habe ich diese verfluchte Stonewall nicht gesehen. Ne, klar, ist das mein Fehler.
Ich wollte gerade sagen, das ist der aber nächste Punkt. Das liegt ja nicht an seiner ekligen Strategie, sondern das ist ja voll und ganz dein Fehler, auch wenn sich das scheiße anfühlt in dem Moment.
Ja, aber ist das ein gutes Spiel? Ich finde nicht. Also der bringt mich in einen eklatanten Nachteil gegenüber einem Mongolen. Also der Mongole profitiert ja am allermeisten doppelt und dreifach von einem Laming. Nicht nur stehe ich sehr viel schlechter da, er steht auch noch sehr viel besser da, um diese eine Strategie zu spielen, weil er drei Boars hat und nicht nur eins. Und dann bin ich sowieso im Nachteil. Ich bin später ab im schlimmsten Fall. Gut, mit dir, Push, kannst du das super kompensieren. Aber ja, in der Feudalzeit spürst du das schon, dass dein Boar fehlt. Und du bist später und es ist quasi vorbestimmt, dass ich ihn schlecht von dieser Strategie abhalten kann oder nur mit sehr, sehr viel Aufwand und er eigentlich das Ganze freerollen kann, insbesondere wenn er jemand ist, der schon 3000 Spiele auf dem Buckel hat, mit ein und derselben Strategie. Und dann fange ich mich aber gut und habe einen richtig dummen Fehler mit einem kleinen Loch in einer ansonsten guten Strategie, um dem beizukommen, weil ich halt auch meine Erfahrungswerte damit mittlerweile habe und ich höre dann immer meinen inneren Felix auf meiner Schulter, der sagt, ja dann Stonewall halt, und das habe ich ja auch gemacht, verdammt nochmal. Ne? Und dann ist er da drin und dann guckst du diesen scheiß Steplancer an und dann denkst du ja, was ein Mistkerl. Das hat er jetzt schon 80 Milliarden Mal gemacht und ich weiß eigentlich, was ich tun muss. Ich habe so einen dummen Fehler gemacht und ich wurde gelähmt. Weißt du was? Ich habe Lust aufzugeben. Und dann habe ich trotzdem GG geschrieben, weil ich mich schlecht gefühlt habe. Aber ich wollte es nicht tun.
Ja, also es zwingt dich keiner, aber ich bleibe trotzdem dabei. Es ist inkonsequent von dir zu sagen, einerseits bei den Pros ist Layman okay und bringt spannendere Spiele hervor, aber wenn ich gelähmt werde, ist es kein gutes Spiel. Und andererseits finde ich nach wie vor, wenn der Typ auch noch so viel pendelt mit seinem Elo und seiner Strategie, aus irgendeinem Grund ist er halt gerade auf deinem Level und dann gibt es andere Leute und vielleicht auch dich an einem anderen Tag oder mit einer anderen Map und du würdest dagegen gewinnen. Das hat schon alles seine Richtigkeiten. Wenn der das Spiel auf diese Art spielt und damit auf deinem Level ist, dann ist das doch okay.
Das Argument teile ich gar nicht. Das ist so ein bisschen Nietzsche mit dem Recht des Stärkeren. Der hat halt seine Keule und der kann halt mit seiner Keule so weit kommen, wie er will. Und wenn er dich damit erschlägt, bist du ja selber schuld, dass du keine andere Keule hast oder was dagegen getan hast.
Das passt das überhaupt nicht, so, nicht.
Das ist genau das, was du gesagt hast. Das hat schon alles seine Richtigkeit, weil er ist genau an dem Ort, an dem er gehört und du auch. Punkt.
Ja, das aber er hat ja keine stärkere Keule, die er jetzt auf einmal rausholt, sondern er hat seine Lieblingskeule, aber die ist jetzt scheinbar nicht besser als deine wechselnde Keule, die du jetzt vielleicht am heutigen Tage aus dem Schrank gekramt hast, sondern er ist mit seiner Lieblingskeule ebenso stark wie die ganzen anderen Leute mit ihren mehreren Keulen, zwischen denen sie immer mal wieder wechseln.
So war das mit der Keule nicht gemeint. Das war jetzt ein direkter Bezug auf Nietzsche. Der geht davon aus, dass das Gute das ist, was die Starken sagen, ne? Und du sagst gerade so ein bisschen so, ja, das Elo regiert die Welt und es gibt sozusagen eigene Gesetze für dieses Elo. Und das finde ich halt schwierig zu sagen, weil wir teilen uns zwar ein Elo, aber wir teilen uns überhaupt nicht die Art und Weise, wie wir dieses Spiel spielen, weil der nur eine einzige Sache tut und ich suche in diesem Spiel die Varianz. Aber so wie unser verfluchtes Queuing, wie heißt das, unser also das Matchmaking funktioniert ist halt, wenn er das machen möchte, was er machen möchte, dann kriegt er das zu 100%. Und wenn ich Random Sif spielen möchte, muss ich auf die Gnade meines Gegners hoffen, dass der auch Random Sif spielen will. Das ist also über alles andere als fair oder ausgeglichen. Und wir spielen also doch nicht mit dem gleichen Elo, auch wenn wir uns ein Elo teilen. Das will ich damit sagen.
Nee, das verstehe ich aber immer noch nicht. Weil wenn er immer das Gleiche macht, wenn der jetzt 3000 Spiele mit Mongolen hat und hat kein einziges Mal das Schild für Random aktiviert, dann spielt er doch immer wieder die gleiche Sif und trifft auch immer wieder auf Leute wie dich, die dann eben eine unterschiedliche Zivilisation mal drin haben und nicht so geübt sind mit der einen, die sie im Zweifel dann immer nutzen, selbst wenn du für, falls es nicht Random wirst, immer die gleiche drin hättest. Und trotzdem ist er ja auf dem Elo. Trotzdem verliert er ja scheinbar gegen Leute, gegen die du auch ansonsten spielst und bisweilen gewinnst. Und deswegen verstehe ich diesen Punkt nicht. Ja, er spielt das Spiel komplett anders, aber er hat dadurch keinen Vorteil gegenüber dir.
Na, den Vorteil kann ich dir nicht noch mehr erklären als eben, außer dass er bekommt, was er will und ich nicht.
Genau, aber er scheint dadurch ja nicht besser zu sein als grundsätzlich andere Leute auf dem Level, weil sonst wäre er nicht da.
Also ich meine, dieser spezifische Spieler auf jeden Fall, weil sonst hätte er nicht die 1700 Elo erreicht. Und ich tue es ja nicht. Aber unabhängig davon, der spielt ja auch gegen mich mal, also der gewinnt ja auch nicht jedes Mal gegen mich. Hätte ich die Mauer nicht so gesetzt oder hätte ich den Lame gesehen und verhindert, hätte er das auch nicht geschafft. Und
eben.
Mittlerweile gewinne ich ja normalerweise gegen die. Aber das ändert doch nichts an meinem Argument. Das ändert doch nichts an der Tatsache, dass der Typ, ne, diese, ich sag mal, weißt du, in StarCraft 1 gibt's das, dass du, oder in vielen Spielen gibt's diese, in Spielen, die nicht ganz so gebalanced sind. Ich sag jetzt mal, Zergling Rush gegen Terran in StarCraft 1. Da gibt es gewisse Strategien, die kannst du quasi auf Luck ohne Scouting spielen. Und wenn du Glück hast, dann kriegst du das und damit hast du automatisch gewonnen, weil es schlichtweg nicht in deinem Vermögen ist, was dagegen zu tun. Und wenn du halt doch nicht in die richtige Ecke gescoutet hast, weil es irgendwie Cross-Map-Generation war, dann hast du halt Pech und dann geht deine Strategie nicht auf und dann bist du in einem eklatanten Nachteil. Es gibt halt Leute, die spielen halt so und das ist denen gerade egal. So Huang-Style ungefähr, ne? Also, ich höre einfach auf, Villager zu queuen und ich guck mal, was passiert und wenn ich irgendwann genug habe, dann gebe ich halt auf und ich mache damit allen meinen Gegnern das Spiel zur Hölle. Und ich finde, auch gegen Huang kann man argumentieren, ist es eigentlich ein gutes Spiel, gegen Huang zu spielen? Und das Gleiche gilt für mich gegen diesen Mongolenspieler.
Also ist da ein Problem weniger, dass du das Gefühl hast, dass du weniger Chancen gegen so Leute hast, sondern dass du
meinst... Ich hab Chancen gegen den. Ich sag doch gar nicht, dass ich hab absolute Chancen gegen den. Mittlerweile besiege ich die häufiger, als dass ich gegen die verliere. Bin ja nur an meinem eigenen dummen Fehler gescheitert. Aber hat mir das Spiel Spaß gemacht? Nein. Habe ich mich gefragt, was passiert? Nein. Ich wusste ab der ersten Sekunde, was der Typ machen wird. Und es kam genauso, wie es kam. Macht das Spaß, gegen so einen Gegner zu spielen? Und eigentlich nur, das Spiel bestand für mich daraus, mache ich einen Fehler oder kann ich meinen Gameplan umsetzen, weil ich genau weiß, was der Typ macht und ich muss nicht nachdenken. Und da komme ich zu dem Ergebnis und sage, nein, war kein gutes Spiel. Und insbesondere nicht, nachdem ich das 30 Mal gemacht habe. Dann hört es irgendwann auf, Spaß zu machen.
Ja gut, dann verstehe ich jetzt besser, was du meinst. Ich dachte immer, du sagst, die Leute hätten gegenüber dir einen Vorteil und nicht, dass du ein Problem damit hast, dass sie
Der Vorteil bezieht sich darauf, dass die ihren Spaß haben können und ich nicht.
Okay, es ist also mehr so ein psychischer Vorteil. Sie haben gerade ihre Zeit schöner verbracht als du.
Ja, genau.
Okay, das kam nicht so rüber bisher. Jetzt verstehe ich viel besser, was du meinst. Ich dachte immer, es geht dir darum, dass diese Leute einfach, du dich denen chancenlos und ausgeliefert fühlst im Hinblick darauf, wer das Spiel gewinnt und nicht aber, dass du sagst, du hast einfach weniger Spaß und fühlst dich jetzt, als würdest du deine Zeit verschwenden, weil du das Spiel so nicht spielen willst. Das war mir in der Form nicht klar. Und ich glaube, und damit möchte ich deine Frage beantworten, das liegt ein bisschen daran, wie man auf sowas guckt, weil... Und ich glaube, da kommt derjenige in mir raus, der 1000 Stunden Dark Souls gespielt hat. Für mich sind so Sachen gewissermaßen eine Herausforderung oder ein Rätsel, wo ich dann sage, so, jetzt erst recht. Das nächste Mal, wenn ich dir begegne, dann zwinge ich dir meins auf und dann gucken wir mal, was wir hier tun. Und dann würde ich halt irgendwie, keine Ahnung, versuchen wollen und selbst wenn ich 10-mal im Stück gegen die verliere, irgendwie eine Strategie rauszuarbeiten, wo ich sage, so, und dagegen kannst du jetzt nichts mehr machen, jetzt spielen wir mein Spiel. Und irgendwie ist das für mich was sehr Motivierendes in dem Moment.
Das klingt in der Theorie so wahnsinnig toll. Aber frag mal einen Survivalist, der jeden Tag gegen Huang spielen muss. Ne? Also das ist dasselbe, nur in sehr viel besser.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Ein Survivalist kann auch genau gar nichts dem Huang gegenübersetzen. Das Einzige, was er machen kann, ist, damit umzugehen, wie Huang spielt, weil er kann ihn dem Stempel aufdrücken. Und das liegt schlichtweg daran, dass der Huang das derart perfektioniert hat, dass er gegen einen Survivalist damit gut durchkommt und ihn besiegt. Und der liebe Mongolenfreund von mir, der ist längst nicht so gut wie Huang. Und ich bin aber auch längst nicht so gut wie Survivalist. Also machen wir einfach minus 700 Ilo genau den gleichen Salat.
Ja, das ist richtig. Ja.
Also sag mir, Felix, schreibe ich das nächste Mal GG oder schreibe ich uninstall oder schreibe ich gar nichts?
Ich wollte gerade sagen, wie wär's mit der goldenen Mitte und einfach nichts schreiben? Das war ja das, was ich dir von Anfang an eröffnet habe. Niemand zwingt dich und ich habe das Gefühl, es erwartet auch fast niemand mehr. Also
ja, ich aber selbst. Ich irgendwie selber.
Ja, okay. Es gibt tatsächlich
gute Manieren haben.
Mittlerweile regelmäßig Spiele, wo ich selbst schon merke, dass mein Gegner, wenn das vorbei ist, wahrscheinlich nicht GG schreiben wird. Nicht, weil ich ihn geärgert hätte oder so, sondern weil ich während dem Spiel schon merke, dass manche Sachen nicht so laufen, wie er sich das vorgestellt hat. Oder dass seine Einheiten gerade komisch parthen und ich nur deswegen einen Kampf gewonnen habe oder so, wo ich mir dann schon denke, oh, da ist jemand jetzt frustriert, das gibt kein GG nachher. Und ganz häufig gibt's dann auch keins. Also, ich glaube, du wärst nicht alleine damit, wenn du sagst, du schreibst nicht jedes Mal GG ab jetzt.
Ich habe das Gefühl, auf meinem Elo schreibt jeder GG.
Echt? Aber selbst bei mir, wie gesagt, es wird weniger. Gerade in so Spielen, die am Anfang ein bisschen chaotisch sind oder sowas und wo sich dann relativ schnell abzeichnet, dass es nicht mehr gut ausgehen kann für eine Seite. Zum Beispiel, letztens hatte mich jemand getower-rushed und ich habe einfach auch gemacht, was du immer tust und wo ich mittlerweile auch für mich sage, okay, ich bin eigentlich nicht so gut darin, Tower-Rushes zu verteidigen. Deswegen versuche ich immer, das im Keim zu ersticken, schick da alles, was in der Nähe ist, auf einmal drauf, wie MBL das auch immer macht. Und in dem Fall hat er wirklich komplett alles dadurch direkt verloren und ich im Grunde gar nichts. Und da gab es dann auch kein GG. Und das ist ganz witzig, dass es oftmals gerade die Leute sind, die so ganz aggressive Strategien verfolgen und die dann aber auch sehr schnell untergehen können. Da gibt es dann oftmals nichts.
Ich habe manchmal so nette Leute, gegen die ich spiele und die dann verlieren oder gegen mich gewinnen und dann loben sie mich, wenn ich gut gespielt habe, obwohl ich verloren habe, oder die loben mich, wenn ich gewonnen habe und so. Und manchmal haben wir das. Und das sind so heilsame Momente, die heilen dann auch diesen scheiß Mongolenspieler, den ich jetzt für den Rest meines Lebens hassen werde. Ich habe mir seinen Namen extra aufgeschrieben.
Aufgeschrieben? Oh.
Ja, ich habe hier eine Liste.
Die schwarze Liste.
Und auf dieser Liste, die schwarze Liste, da steht groß Erzfeinde, unterstrichen doppelt. Und darunter stehen drei Namen habe ich auf meiner Liste. Das sind Leute, gegen die ich mehrfach auf der Ladder getroffen bin. Und die immer ein und dasselbe spielen. Und dann, wenn ich gegen die queue und dann gucke ich auf meine Liste, ist das der? Und ich habe da so eine Notiz, mach dies und jenes. Und dann weiß ich nämlich, was der macht, weil als ob ich mir das sonst merken könnte. Und dann spiele ich blind die Konterstrategie dagegen und deswegen gewinne ich gegen diese Leute. Und da hat dieser Mongolenspieler jetzt auch drauf gelandet. Weil gegen den habe ich bisher nur einmal gespielt, aber da habe ich mir sein Profil angeguckt und gesehen, dass er nichts anderes macht. Also weiß ich, dass er das nächste Mal dasselbe tun wird. Der eine spielt immer Maya, Eagle, Spear all in. Der andere ist jetzt der dritte, der jetzt neuestens auf meiner Liste gekommen ist, der Mongolen Steplancer. Und der andere ist auch ein Mongolen Steplancer Spieler. Der spielt aber kein Lane. Das ist der Unterschied zwischen den beiden.
Ich muss gerade an einen Liedtext denken von Saltatio Mortis oder an die Feindschaft. Meine schwarze Liste beginnt mit einem Satz, wer zuletzt lacht, lacht am besten und am Ende ist noch Platz.
Passend. Sehr schön.
Jetzt wollte ich noch irgendwas dazu sagen, aber ich glaube, ich habe es vergessen vor lauter Liedtexten. Aber schön, dass du diese Liste hast. Das finde ich sehr lustig. Irgendwas wollte ich noch erzählen, passend dazu, aber es kommt mir nicht mehr.
Vielleicht kommt es dir später.
Ah, ja, ich weiß, was ich sagen wollte. Ich wollte nämlich das Ganze, passend zu dem, was du jetzt auch meintest, das Thema sehr versöhnlich abschließen und allen Leuten, die so ein bisschen Problem damit haben, auch frustriert aus Spielen rauszugehen, wenn Dinge nicht liefen oder man irgendwie nicht weiß, warum man gerade verloren hat, den Tipp geben, versucht kurz nach dem Spiel noch irgendwie mit eurem Gegner zu schreiben. Und wenn das nur so ist, hey, gut gespielt, was glaubst du, hätte ich besser machen können oder an welchem Punkt lief das schief für mich? Und ganz oft in unserer lieben Community stellt sich raus, dass man gerade gegen sehr nette und hilfsbereite Menschen gespielt hat. Und dann verfliegt dieser Frust auch sehr schnell, wenn man einfach nur ganz kurz mit denen schreibt und sieht, okay, derjenige, gegen den man verloren hat gerade, das ist ein sehr netter Mensch, dem gönne ich das. Und dann fühlt sich alles sehr viel besser an und man geht auch freudiger durch den restlichen Tag. Das kann ich sehr empfehlen.
Denselben Effekt kann man übrigens wesentlich einfacher erzielen, wenn man dieses wunderbare Karmeliterbier trinkt, das ich trinke. Das macht mir auch gerade wohlig warme Gefühle. Ich muss sagen, es schmeckt mir zunehmend besser. Immer noch. Noch besser als schon am Anfang.
Sind wir bald bei der 10 von 10?
Nee, 9 von 10. Immer noch. Immer all the way. Übrigens alles, gell, nur damit, falls ihr euch fragt, alles nicht sponsert hier. Ich krieg weder Bier zugeschickt noch irgendwie Geld dafür. Ich bin einfach nur jemand, der gerne belgisches Bier trinkt.
Ah. Hast du ein bestimmtes Thema, über das du als nächstes reden möchtest? Oder soll ich mal hier etwas einleiten?
Ja, mach mal.
Okay, dann machen wir direkt noch ein bisschen mit Age of Empires weiter. Und zwar habe ich ein paar lustige Spiele hinter mir. Heute Abend haben wir noch nicht, nein. Heute Mittag möchte ich.
17.30 Uhr heute Abend.
heute Mittag, möchte ich sagen, und gestern Abend. Und zwar Teamgames mal wieder, bei aktuell ja katastrophalem Map-Pool. Und eine Map, die wir gespielt haben, war tatsächlich die unsere favorisierte, und zwar Migration. Und ich habe mal wieder gemerkt, Migration ist eine tolle, tolle Teamgame-Map. Gewissermaßen fühlt es sich fast an wie das bessere Nomad. Weißt du, wie ich da drauf komme?
Nein.
Man hat diesen strukturierten Anfang zu Beginn, wo man wirklich ein bisschen Build-Order haben kann und jeder hat so die gleichen und auch faire Startvoraussetzungen. Man spielt erstmal ein bisschen Wasser, was man ja auch von Nomad kennt, snipe Fisch hin und her, hat dabei aber, je nachdem, ob es jetzt 3 gegen 3 und 4 gegen 4 ist, auch so ein bisschen Pocket- und Flank-Dynamik. Das heißt, man hat wirklich Kontrolle erstmal über den Beginn vom Spiel und dann kommt aber der Part, wo man zur Mitte siedelt irgendwann, wo man gucken muss, wie sieht's da aus, sind Gegner vielleicht schon da, teilweise gerade wenn man auf der Flanke ist, kann es sein, dass man das eigene TC zufällig auch gar nicht mal so arg weit vom Gegner wegbaut, aber all das passiert, während man schon ein bisschen mehr Kontrolle über das Spiel hat und ein bisschen besser planen kann, was man da tut. Und dann hat man aber auf dieser Mittelinsel eine Dynamik, die gar nicht mal so unähnlich ist wie auf Nomad, dahingehend, dass so Fast-Imp-Plays möglich sind, um Burgen zu beseitigen, dass generell relativ viel Burgen zur Map-Control gespielt werden, dadurch auch mehr Unique-Units als sonst und generell eine buntere Einheitenvielfalt, weil man eben nicht so ein Pocket- und Flank-Verhältnis hat, sondern das Ganze ein bisschen chaotischer sind. Aber was durch diese Struktur wegfällt, ist der Scheißteil von Nomad, nämlich, dass man ständig gecastle-droppt wird und nur am Umziehen ist. Und dadurch, für mich persönlich, ist Migration alles, was an Nomad gut ist, und der Rest ist gestrichen. Und dabei kommen regelmäßig sehr tolle Spiele raus.
Okay, also zwei Anmerkungen, weil ich jetzt gerade spreche und Coco, eine meiner zwei Katzen, hat sich direkt unter das Mikrofon gepflanzt und besteht darauf, dass ich sie jetzt kraule. Falls ihr ein Schnurren hört, dann sieht das bitte als Katzen-ASMR. Ich hoffe, es ist nicht drauf. Das zweite ist, ich kann das alles nachvollziehen. Also ohne jemals Migration gespielt zu haben, wir hatten diesen Monat auf unserem Discord-Server eine kurze Diskussion darüber, was eigentlich gute Team-Maps sind und was nicht. Und ich hatte damals, glaube ich, als einziger gesagt, Migration gehört zu den besten Team-Game-Maps.
Ja. Team-Game-Maps ist das Wort,
ja. Team-Game-Maps war doch richtig, ja. Und ich habe das aus gutem Grund gesagt, denn in den wenigen S-Tier-Team-Turnieren, die ich kenne, beziehungsweise die überhaupt existieren, ich sag nur RIP Battle of Africa, ist Migration immer ein Highlight gewesen und war auch gezielt in einem Set, wo ich gedacht habe, oh, eigentlich Teamgame, das zieht sich immer so in die Länge. Da habe ich mir immer rausgeguckt, wann könnte ungefähr Migration drankommen, oder habe das dann halt auf YouTube, wenn ich es nachgeguckt habe, an diese Stelle vorgespult. Denn das sind immer gute Spiele und insbesondere, wenn das China-Team spielt, weil da natürlich die richtige Hölle ausbricht. Aber ja, also ich kann das verstehen. Es ist ein guter Mix aus Standard und danach taktischer Vielfalt und insbesondere solchen gut nachvollziehbaren Power-Shifts. Also das ist dieses Drücken und Ziehen der einzelnen Spieler dann gegeneinander und dann irgendwann merkst du, dass es so ein Shift in der Truppeneinheitenkomposition gibt oder ein Shift einfach in der Menge von Leuten, von Truppen gibt und dann drückt das so auf die eine Seite, aber die verteidigende Position kommt dann wieder in einen Vorteil und dann drückt sich das so zurück. Und oftmals endet das zumindest bei den Profis, ne, im 4 gegen 4 auf Migration, in einer Ressourcenkontrolle innerhalb der Mitte, um die Armeekomposition aufrechterhalten zu können. Und das kann bisweilen auch bedeuten, dass das eine Team sämtliche Heimatinseln quasi beherrscht, indem sie das Wasser beherrschen und trotzdem in der Mitte gewinnen und damit das Spiel für sich entscheiden.
Ja, es ist einfach sehr spannend, was da passiert, vor allem weil halt immer auch noch Wasser eine Rolle spielen kann außenrum. Mir macht das total viel Spaß und ist halt nicht ohne Grund die Teamgame-Map, die gerade favorisiert ist. Eine andere tolle Teamgame-Map, da rede ich ja schon länger von, aber das ist sehr Geschmackssache. Coastal Forest habe ich die letzten 2 Wochen, als es im Map-Pool war, sehr, sehr viel gespielt. Und ich hatte da tatsächlich, ich glaube, ich hatte mal nachgeguckt, im Schnitt Spiele, die 17 Minuten lang waren im 2v2, weil es ganz oft geschah, dass einfach eine Seite die andere überwältigt hatte. Einer vorderer Spieler verlor die Woodline und dann ist das Spiel vorbei. Oder man kann irgendwas towern und jemand kommt dann keine Ressourcen mehr ran. Und das sind sehr, sehr kurze Spiele wirklich, aber gleichzeitig auch kurzweilig und spaßig. Das war toll, weil man einfach von Anfang an Action hat und da um jeden Meter gewissermaßen vorne kämpft. Und das war sehr, sehr cool. Und wir hatten da auch bisweilen Spiele gegen echt starke Leute und haben uns dann da durchsetzen können. Ich glaube, einmal hatten wir ein Team, da war ein 2K4 und ein 2K2-Spieler drin. Gegen die haben wir zweimal gespielt und beim ersten Mal gewonnen und beim zweiten Mal dann sehr, sehr knapp verloren. Und das zeigt aber mal wieder, wie wichtig in diesen Teamspielen einfach Build Orders sind, weil man da einfach dadurch gewinnen kann, dass man ja ein bisschen früher ein paar Archer raus hat und dann macht der Elo-Unterschied gar nicht mehr so viel aus. Aber dadurch, dass es auf der Karte nicht so Arabia-mäßig ist und immer ganz gleich abläuft, sondern man da schon variieren kann mit, gehe ich unten an das Holz oder gehe ich oben dran, Türme mal ein bisschen anders bauen oder so. Oder die hintere Position spielt vielleicht ein Fast Castle und schafft dann nochmal ein Comeback, hat das für mich nochmal eine andere Spannung, die jetzt nicht ganz so immer gleich ist wie auf Arabia, wo man dann halt auch nur durch Archer Numbers gewinnt. Von daher hatte ich da zwei sehr spaßige Wochen mit Coastal Forest nochmal.
Ja, da bin ich ganz anderer Meinung. Ich bin kein Freund von Maps, in denen die Startposition nicht klar definiert ist. Und ich finde auch nicht, dass es ein Qualitätsmerkmal ist, wenn ein Spiel sofort vorbei ist, nur weil einer halt irgendwie, ne, also wenn es keine Comeback-Mechanik quasi gibt.
Ja, aber die gibt's ja auf Arabia auch schon lange nicht mehr im Team.
Das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so nicht sagen.
Ich schon.
Vor allen Dingen, weil du in Arabia halt einfach die Position festlegen kannst und dann hast du kein Auto-Lose deshalb, weil du irgendwie Koreans in der Pocket bekommst.
Ja.
Und das finde ich ist krass. Also das finde ich wirklich krass.
Plus, aber jetzt pass
das
auf.
Ding ist halt,
das warte, eine Spiel, was wir gewonnen Coastal haben gegen die starken Leute, das war Scouts von vorne und Archer von hinten gespielt.
Ja, klar. In unseren Teamgames habe ich auch nicht einmal Archer aus der Pocket gespielt und damit gewonnen, aber mit Verlaub, wir sind halt keine Profis.
Ja.
Ja, aber ich bewerte jetzt sozusagen die Map von ihrem Design her. Und du kannst auf jeder, also klar, wir können auf jeder Map Spaß haben, weil wir immer nur gegen Leute spielen, die halt, also wenn du dir was richtig Gutes überlegst, wirst du damit immer gewinnen. Aber das ist nicht der Maßstab, an dem ich ein Map-Design bewerte. Und an Coastal Forest stören mich zwei Dinge. Das eine ist, dass die Startpositionen unklar sind. Und das zweite ist, ich finde grundsätzlich dieses Design dieser Map so scheiße, weil du zwei Orte hast, die ich unerträglich finde. Das eine ist, du weißt, ich hasse es, wenn Ressourcen alle auf demselben Fleck sind. Ja. Und dann hast du halt diese ganzen Gold da in dieser Mitte, wo nichts anderes ist. Und das ist die Hölle. Und das andere ist das Wasser. Das Wasser ist mit steigender Spielerzahl gefühlt immer irrelevanter. Und da hast du einfach einen Teil der Map, der keine Rolle spielt. Und du wirst quasi bestraft dafür, wenn du auf das Wasser gehst.
Stimmt ganz so auch nicht. Also man kann da schon was machen. Das wird ja im Late Game dann vielleicht nochmal relevanter. Je nachdem, ob man da vielleicht traden möchte oder nochmal eine andere Front eröffnen. Da geht schon was, aber ich sehe, was du meinst. Wie gesagt, ich hatte jetzt in den letzten Wochen hauptsächlich 2v2 darauf gespielt und das gab einfach diese super kurzen Spiele mit ganz intensiven Feudalzeit-Micro und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein ganz gegenteiliges Spiel hatte ich aber gestern Abend nochmal auf Arena und da hatte ich Malia Condottieri gespielt und das war auch super witzig. Ich habe mich einfach mit Malian geboomt, mein Mitspieler auf der gleichen Flanke hat einen Gegner geöffnet und ich bin dann, sobald ich Imperialzeit war, man muss ja nichts mehr upgraden dann oder sowas, außer halt in der Schmiede, direkt mit Produktion aus 10 Baracken Kondos da reingerannt. Das war super witzig, weil die halt auch noch mehr Pierce Armor haben und die sterben nicht. das wollte ich noch teilen.
Spiel. Ja, sehr gut. Arena-Geschichten. Ach, Arena ist eine Map, die mich zunehmend mehr fasziniert. Ich weiß nicht warum, ob das jetzt so ein selektiver Blick ist oder ob ich einfach nur Glück hatte. Mein Eindruck ist, in letzter Zeit, wenn ich Profis beim Spielen zugucke und die Arena spielen oder auch in Turnieren oder sowas, das Gefühl, die meisten Arena-Spiele waren ziemlich gut. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich mehr verstehe, was dort geschieht Oder ob sich was in der Meta geändert hat oder was das ist. Aber ich habe früher Arena überhaupt nicht als interessant empfunden und mittlerweile, also versteht mich nicht falsch, ich will diese Map nicht spielen. Sie ist bei mir der erste Bann, den ich setze. Aber gucken finde ich mittlerweile ganz akzeptabel.
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich das Verständnis. Seit dieser Mjölnir-Folge blicke ich so anders auf die Map und habe auch wesentlich mehr Spaß dabei, sie zu gucken. Und das ist toll. Und ich habe auch mehr Spaß beim Spielen. Also wir hatten dieses Team-Arena-Spiel, wo wir teilweise Strategien entworfen haben, die dann auf sehr befriedigende Art funktioniert haben. Jetzt das hier war was, wo ich von vornherein gesagt habe, okay, ich spiele Kondos und das ist aufgegangen. Das klappt einfach auf anderen Maps nicht in der Form. Andersrum kann es aber auch sehr frustrierend sein, wenn die Strategie des Gegnerteams ein bisschen früher ansetzt als die eigene und leider auch sehr gut ist. Dann ist Arena auf einmal sehr viel weniger spaßig.
Ja, das ist ja auch mein großes Problem mit Arena. Das ist, ich müsste mich erstmal super stark in die Theorie eindenken. Ich müsste mir überlegen, also ich müsste quasi die Mjölnir-Folgen auswendig lernen, damit ich mehr einen Plan habe, was ich tue. Weil wenn ich auf meinem Elo gegen jemanden auf Arena spiele, der Arena halt gepickt hat, der weiß, was er tut, mit Sicherheit. Und ich, der gar keinen Plan hat, ich werde immer verlieren. Ich werde immer verlieren, das macht keinen Spaß.
Ja.
Und ich habe halt auch keinen Bock, mich in so eine Map einzudenken. Und daher begnüge ich mich mit dem Gucken und zumindest mit einigem theoretischen Wissen. Es ist halt immer ein Unterschied. Du kannst in der Theorie nachvollziehen, was die Leute tun, die Profis, und es dann appreciaten. Aber du kannst gleichzeitig nicht gut genug in der Theorie sein, um das sozusagen in deinem eigenen Spiel umzusetzen. Es gibt einen Unterschied zwischen planen und durchführen oder nachvollziehen beim Gucken.
Ja, genau. Deswegen tue ich mich auch so schwer, damit tatsächlich mal Arena zu spielen. Ich müsste eigentlich öfter mal 1v1 spielen noch und dann mal wirklich in Arena reingehen, dann wahrscheinlich auch 200 Punkte droppen, langsam anfangen, diese Map zu beherrschen und irgendwie wieder zurückkommen. Und da fehlt mir einfach die Zeit und Lust für, auch wenn ich gerne besser auf Arena wäre. Aber die spielt sich so anders als die ganzen offenen Karten, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich würde sofort ewig weit droppen, bis ich da mal wieder regelmäßig eine Chance habe. Und das möchte ich nicht.
Ja, also ich finde übrigens, das ist der einzige Grund, warum man einen Alt-Account haben kann. Ja. Weil, also dann sozusagen ich müsste dann Arabia bannen und müsste dann Arena favoriten oder so etwas, damit ich sozusagen nicht Leute unnötig zerstöre, die eigentlich weit unter mir sind, weil ich auf Arabia so stark bin. Also ich müsste sozusagen meine Stärken nicht zur Geltung bringen können. Und Arena fange ich quasi bei null an. Da ist es fair, dass ich bei einem, was ist das Standard-Elo? 1000?
Ja.
Ja, ich bin wahrscheinlich 1000 Elo-Arena-Spieler. Ganz ehrlich.
Das glaube ich jetzt nicht.
Ja, vielleicht ein 1100er oder 1200er. Aber da bin ich relativ schnell dann, ne? Aber ich bin 100 pro, kein 1450er Arena-Spieler. Ich bin ja mit Ach und Krach ein 1450er Arabia-Spieler. Also, das ist, ja. Ansonsten habe ich nicht so ein Verständnis für Smurf-Accounts.
Ja, das sehe ich auch so. Es gibt wirklich für diese komplett anderen Maps schon einen guten Grund, dass man das mal machen kann. Aber dann muss man sich halt auch dran halten, wie du gesagt hast, und nicht andere Leute damit belästigen. Ja. Ja, das waren so meine paar Erlebnisse der letzten Tage aus vor allem halt noch Teamgames, wo ich wirklich mit diesem Hin und Her sehr viel Spaß da mit den unterschiedlichen Maps hatte. Aber aktuell, der Pool ist halt wirklich katastrophal. Also wenn man nicht Migration kriegt, bleibt nicht so arg viel Tolles übrig.
Ja, das ist ein Dauerproblem von mir, das wir jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr erörtern müssen. Ich bin ja immer noch ein sehr starker Verfechter von: Erstens, gib mir eine Random Civ Key und zweitens, lass mich die Map spielen, die ich spielen möchte. Aber gut. Ja, also die Leute dürfen ihre Civ picken, aber sie dürfen nicht ihre Map picken. Das erklärt mir immer einer. Tja, okay.
Soll ich dir erklären?
Ja, wenn du eine Erklärung dafür hast, klar.
Ja, natürlich. Das haben wir schon öfter gehabt. Es sind einfach nicht genug Spieler dafür. Muss immer eine Map als Überschneidung übrig bleiben, sonst suchst du eine halbe Stunde.
Ja. Und mein Gegenargument dagegen war ja, ich suche lieber eine halbe Stunde und krieg die Map, die ich spielen will, als 15 Mal irgendeine Map zu kriegen, die ich nicht spielen will, und dann rauszuquitten und dann auch noch die Zeit meines Gegners zu verschwenden.
Tja, ich glaube, das wird für immer unlösbar bleiben, dieses Dilemma, ja. Außer Age of Empires 2 legt mal so richtig los, was Spielerzahlen angeht, und man muss sich keine Gedanken mehr drüber machen.
Wurde nicht groß aufgedeckt, dass wir 1 Million SpielerInnen haben, die regelmäßig scheinbar Age of Empires 2 starten? Wurde doch irgendwie abgeleitet aus diesen Download von dem Mod, die das Title Screen macht. Müssten noch genug sein. Na gut, die spielen halt alle.
Ja, genau. Ranked. Ich hatte letztens noch mal spaßeshalber nachgeguckt, was die Rank-Zahlen sind. Und im 1v1 gibt es aktuell, ich glaube, 45.000 gelistete Spieler und im Team 75.000. Das heißt, das sind alles Leute, die im letzten Monat gespielt haben auf der Rangliste. Weil wenn man das nicht macht, verschwindet man ja.
Ja, krass, aber das sind ja 5-10%, wenn wir mal von 1 Million ausgehen, die regelmäßig ranked spielen. Und wenn du dann die unregelmäßigen dazu nimmst, dann sind wir vielleicht bei 10%. Das ist gar nicht schlecht.
Ja.
Ich hätte mit weniger gerechnet. Ja,
stark. Wobei man da halt auch mal rausrechnen muss, wobei das auch ein verschwindend geringer Anteil sein wird, Leute, die doppelt dabei sind, weil sie eben ihre Smurf-Accounts haben.
Ah, okay. Ja, das kann. Ja, das spannende Themen. Beziehungsweise auch manchmal auch frustrierend, muss ich sagen.
Ja.
Was den Map-Pool angeht. Frustrierend, so wie übrigens wahrscheinlich du dich doch immer fühlen müsstest, wenn du denkst, hey, das ist ja mal ein geiles Computerspiel. Darauf hätte ich voll Bock. Ich glaube, das hole ich mir. Aber andererseits, ich könnte auch Age of Empires spielen.
Ja, es ist weniger frustrierend als mehr faszinierend. Ein Thema, was ich hier mitgebracht habe, weil ich zunehmend merke in letzter Zeit, dass ich immer weniger Unterschiedliches spiele und ja immer wieder einfach nur zu Age of Empires zurückkehre. Vor allem auch statt kompliziertere anderer Spiele. Also ich war ja immer und möchte mich eigentlich auch noch so sehen, jemand, der vor allem diese komplizierten Paradox-Spiele und sowas gerne gespielt hat. Gerade Europa Universalis und Hearts of Iron 4 habe ich halt hunderte Stunden drin und würde da auch gerne wieder mehr reinkommen. In Hearts of Iron 4 habe ich es so ziemlich aufgegeben, weil seit ich da richtig drin war, gibt es so viele neue Systeme, dass ich da nicht sehe, wie ich da nochmal reinkommen soll, ohne da sehr viel Zeit aufzuwenden, weil irgendwie ist es dann ja auch frustrierend, ein Spiel, in dem man schon mal ziemlich gut war, dann so mehr oder weniger von vorne anzufangen. Das heißt, ich möchte dann auch das wieder ordentlich können, aber ich glaube, das werde ich einfach nicht mehr schaffen können. Europa Universalis ginge eher, aber da dauern die Kampagnen immer so lang. Und so wirklich aufgefallen ist mir das letztens in Victoria 2, was ja auch ein Paradox-Strategiespiel ist. Victoria 3 ist es, nicht 2. 3 ist das Neue. Das habe ich gar nicht so lang gespielt und war deswegen noch gar nicht so vertraut mit den ganzen Mechaniken. Anders als in EU 4, wo ich jetzt einfach wieder einsteigen könnte. Und ich war ja vor ein paar Wochen mal ordentlich krank und dachte, komm, jetzt spielst du nochmal Victoria 3. Weil, ja, ich hatte einfach irgendwie, ich glaube, einen Stream gesehen oder so und dachte, oh, das sah ja schon cool aus und so. Hätte ich mal wieder Lust drauf. Habe ich es gestartet, in eine Kampagne reingeladen, mich durch so ein paar Menüs durchgeklickt und nur noch so die halbe Ahnung gehabt, was da jetzt was war. Und dann war ich sofort wieder raus und dachte, ja komm, bevor du dich da jetzt reinarbeitest, da kannst du auch wieder Age of Empires spielen. Irgendwie habe ich das Gefühl, Age of Empires nimmt mir diese Kraft, mich in andere, kompliziertere Sachen einzuarbeiten, weil es mich so sehr vereinnahmt und beansprucht. Und immer wenn ich in anderen Spielen an einem Punkt wäre, wo das jetzt mehr Aufwand erfordern würde, denke ich mir, ja, wenn du dich da jetzt so reinarbeitest, dann kannst du auch nochmal ein 1v1 spielen und dich da ein bisschen verbessern. Da hast du wenigstens ein langfristiges Ziel und bist an was Größerem dran und spielst das nicht nur für eine Woche. Ja.
Aber das ist ja ein nachvollziehbares Motiv. Während du in EO4 hast du ja so etwas wie eine persönliche Progression und du kannst dann neue Kampagnen erleben oder so etwas. Aber das kannst du ja meistern und du verstehst sozusagen das Spiel und dann kannst du eher das, was du dir vornimmst, umsetzen. Age of Empires 2 ist ja eine Art Spiel, bei dem du, also bei dem ich sagen würde, selbst ein Hera ist kontinuierlich dabei, sich zu verbessern, weil er sich an die Meta anpassen muss. Und du hast ein Instant Feedback auch immer zu deiner Leistung. Das heißt, du bist stetig daran, dieses Spiel weiter zu meistern, ohne einen absehbaren Endpunkt. Und dann ist es ja auch irgendwie logisch, dass dich das Age of Empires 2, vor allen Dingen, weil du ja ein sehr stark Gameplay-fokussierter Mensch bist, immer wieder zurückzieht, während du bei EU4 oder so oder Hearts of Iron, da müsstest du dir überlegen, oh, ich habe jetzt mal Lust, irgendwie die und die Kampagne zu probieren und erzählerisch müsstest du dir was ausdenken und ein sozusagen inhärenten Spaß an der Erzählung selbst zu haben, ne? Und ich glaube, das ist einfach weniger unmittelbar, als es Age of Empires 2 ist.
Ja, worauf ich das auch immer zurückführe, ist, dass ich ja gerne in Spielen besser werde und Spiele gerne lerne und so. Und dass ich früher da immer wieder Neues gebraucht habe, gewissermaßen. Weil irgendwann hat man es ja perfektioniert oder zumindest so nah dran, dass es sehr langsam nur noch vorangeht. Und dann wird es elendig und man hat da auch nicht mehr so richtig die Motivation zu. Und jetzt ist es so, dass ich erstens mit Age of Empires ein Spiel habe, wo es wirklich kontinuierlich vorangeht, dass ich merke, ich werde besser. Aber es gibt auch immer noch und immer mehr zu erreichen, sodass das kein Ende nimmt. Und außerdem merke ich, dass ich in anderen Spielen ganz oft dann nicht mehr die Geduld habe, auch nochmal, gerade bei diesen komplizierteren Strategiespielen, die ganzen Basics zu lernen, wo ich mir denke, so, jetzt müsstest du dich jetzt hier eigentlich erstmal 3-4 Stunden durch Menüs klicken, nur um mal alles gesehen zu haben. Und in Age of Empires habe ich halt die Basics und kann immer nur weiter darauf aufbauen und darin besser werden. Und irgendwie ist das ja was sehr Schönes. Aber andererseits, wie du vorhin gesagt hast, ist es auch ein bisschen frustrierend, weil es ja doch auch schön ist, immer mal wieder neue Sachen kennenzulernen und so. Aber selbst wenn ich mich dann mal ein bisschen dazu durchgerungen habe, kommt relativ bald immer der Moment, wo ich dann denke, jetzt so ein 1v1? Wie wär's?
Ich glaube, da werden 2 Faktoren in Zukunft eine Rolle bei dir spielen, die das verändern könnten. Das eine ist, ich vermute, du bist einfach noch an dem Punkt, wo du es selber für realistisch schätzt, dass du dich noch weiter verbessern kannst. Und vielleicht, hoffentlich nicht, ne? Vielleicht wirst du Vollblutprofi, aber realistischer ist, dass du irgendwann an einen Punkt kommst, an dem du merkst, es ist schlichtweg nicht möglich, dass ich besser werde. Und dann wird das kompetitive Spielen auf einmal weniger interessant für dich, weil du einfach immer nur noch spürst, dass du so gut bist, wie du halt bist, ne? Und keine Verbesserung spürst, keine erwartbar haben. Das ist ein Punkt, also so ein Hearts Reset, so eine Wand, auf die du stößt,
ja,
die unüberwindbar scheint. Und das andere ist, du hast halt einfach gerade in deinem Leben nichts, was dich sozusagen davon abhalten kann zu spielen, so viel du willst oder zumindest nicht merklich. Aber wenn du irgendwann, was weiß ich, ein anderes Hobby findest, das dich sehr viel stärker begeistert, ne, nimmt das die Begeisterung aus Age of Empires 2 raus oder solltest du irgendwann Kinder kriegen oder so etwas, raubt dir das die Zeit wie nichts anderes und dann wird die Überwindung zum Spielen auch wieder eine andere sein. Oder sei es ein Beruf, der dich total vereinnahmt und dann bist du erschöpft und dann ist plötzlich das, was dir jetzt eigentlich Spaß macht und als Herausforderung vorkommt, wird eher etwas sein, das dich zusätzlich belastet und dann hat das Spielen selbst eine andere Konnotation. Und ich glaube, das sind die Dinge, die dafür sorgen könnten, dass du aus diesem euphorischen ich könnte jetzt eigentlich auch wieder ein 1v1 spielen, dich abhalten muss, aber wahrscheinlich sind es auch die einzigen Dinge und ich kann mir vorstellen, ein anderes Spiel wird es nicht mehr schaffen.
Ja, das denke ich nämlich auch. Also das könnte sehr schwierig werden. Dafür müsste Age of Empires halt schon irgendwie untergehen. Und diese, was du meinst, gerade am Anfang das, dieses Gefühl, nicht mehr besser werden zu können oder sowas. Ich habe Momente, wo ich fast schon fürchte, dass ich da bin, weil ich ja immer relativ schnell doch, nachdem ich mir Gedanken gemacht habe, was ich gerade verbessern will und könnte, dann auch aufgestiegen bin auf der Leiter. Und jetzt bin ich ja schon über ein Jahr jetzt, über 1700, aber habe es nie auf die 18 geschafft. Irgendwie habe ich das Gefühl, gerade wird's schwierig. Und ich bin mir aber noch nicht sicher, ob es daran liegt, dass es halt einfach der Punkt ist, wo für mich Schluss ist. Ich glaube mehr, dass das der Punkt ist, an dem ich sehr, sehr, sehr viel mehr einfach spielen muss, um besser zu werden, weil die ganzen Leute, die da sind, genau das tun und vor allem dann in bestimmten Civ-Matchups oder sowas viel mehr Erfahrung haben als ich und dass das die Wand ist, an die ich aktuell immer noch pralle.
Mhm.
Aber mal gucken. Also solange ich so grundsätzlich immer noch Begeisterung und Spaß habe, ist ja alles gut.
Ich muss auch sagen, mir geht's komplett andersrum. Ich habe dieses Gefühl überhaupt nicht, rein gar nicht. Mein Gedanke ist eher so, du müsstest jetzt eigentlich auch mal wieder Age of Empires spielen. Und ich würde eigentlich viel lieber dies oder jenes spielen, weil das ist entspannt, da kann ich mein Singleplayer-Spiel spielen, da kann ich ein Rollenspiel spielen, da kann ich ein Brettspiel spielen, könnte die Serie gucken, ich könnte den Anime lesen oder gucken. Ich habe so viele tausend Dinge, die ich machen möchte. Und im Hinterkopf habe ich aber immer, Diese Dinge kannst du auch morgen machen und es funktioniert genauso gut. Aber wenn du jetzt noch einen Tag nicht Age of Empires spielst, dann wirst du einen umso härteren Einstieg haben, weil ein paar Tage nicht gespielt zu haben, fühlt sich einfach schlecht an, wenn ich dann mein Game habe, viel schlechter, als wenn ich jeden Tag ein Spiel spiele oder alle zwei Tage ein Spiel spiele, weil dann habe ich so eine Art Routine. Und wenn ich raus aus der Routine bin, spüre ich ganz krass diesen Punkt, wo ich mich überwinden muss, wieder diese Routine aufzubauen. Und oftmals stehe ich da und denke mir, eigentlich wisse gar nicht, aber komm, du musst jetzt mal wieder und dann verlierst du halt ein Spiel und dann hast du eine gute Ausrede, warum du jetzt doch was anderes spielst oder machst.
Ja, das kann ich auch sehr gut verstehen. Das habe ich ganz selten. Also das habe ich immer in so Phasen, wo ich so grundsätzlich die Motivation habe zu spielen, aber gerade nicht an dem Tag, wo ich dann so irgendwie 3-4 Tage nicht zum Spielen kam, aber die ganze Zeit wollte. Und dann ist dieser eine Tag, wo ich Zeit habe und aber gerade nicht so motiviert bin, genau weiß, aber morgen wirst du sicher wieder wollen. Und dann wäre es blöd, wenn du jetzt nicht zumindest so ein Spiel zum im Flow bleiben gewissermaßen machst, weil dann hast du morgen, ja, genau, wenn du wieder Lust hast, gar keinen Spaß. Und das habe ich aber relativ selten nur.
Ich glaube manchmal, dass ich vielleicht schon aufgehört hätte, regelmäßig Ranked zu spielen, wenn wir nicht den Podcast hätten, sondern ich wäre eher so ein Casual, wenn der Map-Pool gerade passt und so weiter und so fort Spieler. Manchmal glaube ich das ernsthaft.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass ich eigentlich noch ein viel besserer Spieler werden könnte, wenn ich da mehr Zeit und Kraft rein investieren würde. Aber das ist mir dann auch irgendwie nicht wert. Und im Moment fahre ich ganz gut damit, so eine Routine halbwegs gut aufrecht zu erhalten. Und ich habe halt diese wirklich hart erkämpfte Schwelle überwunden, an der ich an diesen One-Trick-Ponys scheitere, weil das passiert mir, auch wenn der Anfang dieses Podcasts etwas anderes impliziert, in der Regel nicht mehr. Und deswegen schwanke ich auch nicht mehr so stark im Elo wie vorher. Da bin ich ja wirklich oftmals fast auf die 1200 irgendwas wieder runtergerutscht und obwohl ich fast die 1500 erreicht hatte. Und jetzt bin ich ziemlich konstant auf meinem Elo und verliere genauso oft, wie ich gewinne. Und ich habe das Gefühl, jetzt kommt's eher drauf an, wie, also ich scheitere einfach an mir selber und ich weiß in jedem Spiel, wo ich welche Fehler gemacht habe und kann sehr gut nachvollziehen, warum ich verloren habe, und dann bin ich sehr frustriert wegen mir selbst. Das fühlt sich auch manchmal nicht so schön an.
Ja, das kann ich verstehen, das kenne ich auch. Ich habe momentan noch wieder so ein paar Sachen, wo ich dran arbeiten will und auch weiß, dass ich das effektiver machen könnte, wenn ich mir mal wieder öfter Rex angucken würde. Das habe ich schon länger nicht mehr so ausführlich gemacht. Aber irgendwie tue ich das nicht. Und jedes Mal, wenn ich dann doch wieder wegen den gleichen Sachen verliere, ärgert mich das sehr. Und dann gucke ich mir das Werk doch wieder nicht an. Da war ich irgendwie auch schon mal disziplinierter.
Ja. Übrigens, ich hatte ja vor ein paar Monaten wieder angefangen, Clash Royale zu spielen, dieses Mobile-Game von Supercell, weil ich gedacht habe, ich brauche noch irgendwas anderes Kompetitives, was kurzweiliger ist und was ich halt gut beherrsche, wo ich ziemlich gut bin und auch Spaß dran haben kann. Aber ich bin kurz davor, wieder damit aufzuhören, weil ich das Gefühl habe, leider Gottes, dass es zunehmend Pay-to-Win wird. Ohne jetzt tief in die Materie einzusteigen, aber bestimmte Karten können halt jetzt Evolutionseinheiten werden und die sind signifikant stärker als andere. Du kannst sie dir quasi kaufen, kannst sie dir auch mühsam erfarmen, aber es dauert Monate, bis du dir die erfarmst, und ich spiele ständig gegen Leute, die diese Karten haben. Wenn du die selber nicht hast, kann das ganz schön schmerzhaft sein. Also die zu outplayen, da musst du schon sehr, sehr viel besser sein als die. Und das bin ich dann doch nicht. Und jetzt ärgere ich mich gerade dabei und bin überlegen, ob ich das noch weiterspielen möchte oder nicht.
Ah, das Mobile-Spiel ist also wirklich noch ein Mobile-Spiel. Schön.
Ja, genau. Also es hat irgendwie 7 Jahre nach Release eingesetzt scheinbar, aber es ist langsam an den Punkt gekommen. Unangenehm.
Ja. Das ist immer blöd. Und das ist aber irgendwie auch so ein Vorurteil diesen Spielen gegenüber, weswegen ich mich denen einfach noch nie angenähert habe. Manchen davon tue ich mit Sicherheit Unrecht, scheinbar auch diesem Spiel bis vor ein paar Monate. Aber letztlich habe ich doch wieder recht bekommen.
Genau. Naja, ich habe noch 1000 Themen auf dem Zettel. Wir sprechen schon seit über einer Stunde. Ich glaube, ich auf jeden Fall gerne nochmal über Fallout sprechen wollen.
Ja, klar, machen wir das doch. Irgendwie, wir waren bisher sehr Age of Empires lastig. Haben uns ja auch gerade am Anfang aufgrund ein paar Missverständnisse und aneinander vorbeireden etwas im Kreis gedreht. Dann lass uns doch jetzt mit etwas Fallout das Ganze hier ausklingen lassen.
Sehr gut. Also, ich spreche natürlich von der Fallout-Serie, die zurzeit oder vor kurzem erschienen ist, auf Amazon Prime gestartet ist. Und ich bin ja ein sehr, sehr begeisterter Fallout-Spieler. Ich habe wohlgemerkt Fallout 1 und 2 nie gespielt. Ich habe mit dem dritten Teil angefangen und danach jeden Serienteil gespielt. Inklusive dem, wie ich finde, gar nicht so wirklich gutem, nach wie vor nicht gutem Online-Spiel. Fallout 76, so wie das heißt. Das war nämlich beim PlayStation Plus Abo irgendwann mit dabei und dann habe ich mir das runtergeladen und ich habe da, glaube ich, 80 Stunden drin versenkt und dann irgendwann, bevor ich es fertig gespielt hatte, die Hauptkampagne durchgespielt hatte, gesagt, nee, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Und irgendwie war der Saft raus. Aber ich habe trotzdem unfassbar gute Erinnerungen an Fallout, insbesondere an Fallout 3. Und ich weiß, alle sagen, Fallout New Vegas ist der beste Teil und da gibt's gute Argumente für. Für mich ist es immer noch Fallout 3, weil das halt dieser Einstieg für mich in dieses Genre war. Und ich hatte Fallout 3 das allererste Mal tatsächlich bei einem Freund in Alzey gespielt, bei ihm in der Wohnung. Und der hatte mir das Spiel aus seiner PlayStation 3 gestartet, weil er mir eigentlich sein wunderbares 5.1 Soundsystem zeigen wollte. Und da war halt zufällig Fallout drin und dann hat er das angemacht und mir gezeigt, wie toll das ist, dass wenn jemand links von dir schießt, dass du es von links hörst und ich so, what the fuck? Ne? Das war total revolutionär für mich. Und das war so der erste Eindruck von Fallout und dann habe ich mir das Spiel aber auch von ihm ausgeliehen und es selber gespielt und irgendwie fand ich den Gedanken daran, in so einer Postapokalypse herumzulaufen und die Menschheitsgeschichte durch Artefakte nachzuvollziehen, immer mit so einer latenten Bedrohung, obwohl ja Fallout schon so eine Power-Fantasy ist, gefühlt. Das war so eine ganz komische Romantisierung von etwas ganz, ganz Schlimmem, die mir sehr viel Freude bereitet hat, sodass Fallout 3 bei mir wirklich hunderte von Stunden gefressen hat, weil ich wirklich jeden Winkel der Karte erforscht habe und alles gelesen habe, was man nur lesen konnte. Und die Serie, die es jetzt gibt, die ist, wie ich finde, als Fallout-Fan fantastisch, weil ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, aber jede Szene ist gefühlt voll von Fanservice für genauso Idioten wie mich, die das damals so aufgesaugt haben und jetzt denken, haha, wie cool, hoho, wie lustig, oh mein Gott, das kenne ich, ich weiß, was das ist, ich weiß, worauf die sich beziehen, ich weiß, was die mir sagen wollen. Ich fühle mich so gewertschätzt, als würden die Entwickler direkt neben mir stehen und mir die ganze Zeit so auf die Schulter klopfen und sagen, für dich, Christian, für dich.
Also nicht für mich.
Ja, für dich weniger, weil ich glaube, wenn man mal dieses Fallout-Universum ausblendet und keine Ahnung von Fallout hat, dann vermute ich mal, dass die Geschichte tatsächlich bisweilen überraschend ist, aber alles andere als bahnbrechend. Also im besten Fall ein wenig faszinierend und dann eher eine mittelmäßige Serie ist. Aber als Kenner der Serie fühlst du dich wahnsinnig belohnt.
Ja, kenn halt weder das, gar kein Spiel von denen so wirklich. Ich glaube, ich hatte in New Vegas und in Fallout 3 mal reingespielt. Fallout 4 war ewig lang auf meiner Wishlist. Aber irgendwie ging das nie so richtig an mich. Ich bin auch generell kein großer Fan von so postapokalyptischen Settings. Das hat mich noch nie begeistern können. Von daher hatte Fallout auch immer schon schlechte Chancen bei mir. Dementsprechend, da ich sowieso nicht so arg viele Serien gucke, wird, glaube ich, dieses nicht diejenige sein, die ich in absehbarer Zeit angehe.
Postapokalypse. Wenn irgendwo Postapokalypse draufsteht, bin ich sofort dabei. Das liebe ich. Ich find den Gedanken, dass die Welt quasi untergegangen ist, aber nicht so ganz. Und aus irgendeinem Grund überlebst du und schaust es dir an. Deswegen mag ich auch alle Zombie-Sachen immer so gerne. Und dann zu gucken, was ist die Vision von den EntwicklerInnen? Wie stellen sie sich vor, dass die Menschheit danach fortschreitet? Und was hat ihrer Meinung nach überhaupt zu dieser Apokalypse geführt? Und was bleibt bestehen und wie bleibt es bestehen? Das fasziniert mich zutiefst. Selbst auf eine ästhetische Art und Weise, ich finde, die coolsten Orte sind Orte, die von Menschen geschaffen sind und dann von der Natur zurückerobert wurden. So halb in sich zusammengebrochene Hochhäuser, die dann von Vegetation überwuchert wurden. Ey, was gibt's Cooleres als das? In The Last of Us 1, wenn man da durch diese Gebäude geht und dann sieht, wie die Natur das so zurückerobert, aber immer noch Dinge bleiben auch aus bestimmten Materialien und wie das verfällt. Ich habe das als eine so immersive Welt wahrgenommen, da konnte ich gar nicht anders, als in ihr verweilen zu wollen und mich einfach umzublicken. Und Fallout 3 ist das in weniger romantisierend, sondern tatsächlich in satirisch böse. Das größtenteils in der Serie zum Beispiel eigentlich nur noch Sand und Wüste. Aber irgendwie macht das was mit mir, weil ich das Gefühl habe, ich bin gerade Zeuge von einer potenziellen schlimmen Vision von dem, wo wir als kriegstreibende Menschen hinkommen können.
Ja, kann ich irgendwo verstehen, aber das funktioniert bei mir nicht, weil ich halt letztlich immer noch weiß, ja, das hat sich jemand ausgedacht und so. Und das entfaltet bei mir einfach nicht diese immersive Wirkung. Aber ich kenne das auch von anderen Leuten, dass sie das so sehen. Also bei diesen ganzen postapokalyptischen Sachen und so. Meine Freundin ist ja ganz oft so, so wird es sein, genau so. Und ich dann denke, ja, bestimmt. Das geht nicht so an mich. Was du aber vorhin gesagt hast mit diesem von der Natur zurückeroberten menschlichen, zivilisatorischen Gegenden, da muss ich dran denken an Crysis 3, was das auch gemacht hat. Da startet man ja auch in einer Stadt mit total vielen Hochhäusern, wo aber überall schon Grünzeug raussprießt. Das sah auch cool aus, aber das hatte halt auch wenn Crysis jetzt mittlerweile auch schon uralt ist, nochmal eine andere grafische Opulenz als die Fallouts, ja, das bieten konnten.
Die haben natürlich ihre eigene Engine gehabt, die halt voll auch als Grafikblender durchgegangen ist. Wobei die Spiele gar nicht so schlecht waren, fand ich.
Nö, nee, fand ich auch nicht.
Schon okay.
Ich glaube, den zweiten und dritten habe ich nie durchgespielt, aber die sahen toll aus.
Also in meinen Augen ist Fallout die Serie eine Empfehlung für alle Leute, die das kennen. Und dann halt mit dem geschulten Blick auf Easter Eggs. Ich hatte das dann auch noch mit Leuten zusammen besprochen und geguckt und habe festgestellt, dass selbst ich, der halt wirklich auf alles geachtet hat, Dinge verpasst habe. Umgekehrt gibt es auch manche offensichtliche Dinge und manche Dinge, die halt weniger offensichtlich sind. Es gibt eine Szene, das ist jetzt kein richtiger Spoiler, sondern das ist gar kein Spoiler, also keine Angst haben. Was ja Fallout zum Beispiel kennzeichnet, ist, dass die EntwicklerInnen sich immer sehr kreative Wege ausdenken, also in den Spielen spreche ich jetzt, wie man an möglichst den kaum erreichbarsten Orten, wenn man die dann doch erreicht, wird man belohnt, weil man zum Beispiel sieht, wie jemand auf skurrile Art und Weise gestorben ist. Entweder während die Bomben gefallen sind oder weil die irgendwie Suizid begangen haben oder ähnliche Dinge. Das ist teilweise sehr morbid und teilweise einfach unfassbar lustig, was die sich ausgedacht haben. Und die Serie hat selbst das aufgegriffen. Also diese nicht echten, aber irgendwie witzigen Easter Eggs oder Insider aus den Spielen und haben das leicht thematisiert im Spiel selbst. Und das gefällt mir besonders an dieser Serie. Diese Satire und Selbstreferenz, die macht wirklich viel Spaß.
Wie sehr ist es denn eine Serie zu den Spielen? Also folgt das irgendeine Story, die man schon kennt? Tauchen da Charaktere auf? Oder ist es mehr so das Universum und Szenario?
Ja, also das Spiel zeitlich nach dem ganzen Spielen. Ich glaube, 30 Jahre nach dem letzten Teil. Das heißt, und es ist an einem anderen Ort. Es ist ja an Sandy Shores. Ich glaube, da warst du ja in den Spielen nie. Insofern bedient es sich jetzt keiner Charaktere oder ähnlichem, aber es ist vollkommen in dem Universum von Fallout eingebunden. Das heißt, es gibt die gleichen Lebewesen von den Gegnern bis hin zur die Soundkulisse. Also selbst die Effekte sind die gleichen. Wenn du an deinem Pip-Boy drehst oder den benutzt, dann hört sich das an wie im Spiel. Oder die Red Roaches, also diese verseuchten Kakerlaken, die dann riesengroß werden, die es im Spiel gibt, die haben halt ein ganz klares Sounddesign und exakt dieses Sounddesign wird auch in der Serie benutzt. Das war so geil. Ich habe dieses Geräusch gehört und wusste automatisch, was es ist, weil ich das einfach dem Spiel zuordnen konnte. Fantastisch. Solche Dinge tut es und da ist es dann sozusagen intertextuell und es passt perfekt in das Universum, also es widerspricht dem Universum nicht, aber es ist auch nicht so, dass es jetzt Charaktere einführt oder weiter nutzt, die es auch schon im eigentlichen Spiel gab. Und auch die, um es jetzt mal so im Gamer-Lingo zu sagen, die Main-Quest des Hauptcharakters ist verdächtig nah an der von Fallout 3.
Okay, also ganz klar bedient, aber nichts Direktes.
Exakt.
Okay, ja, wahrscheinlich, damit auch andere Leute zumindest noch irgendwie eine Ahnung haben und das verstehen können und irgendeinen Spaß haben können, auch wenn du meintest, ja, die Story wäre jetzt nicht so großartig.
Ja, das ist wahrscheinlich ein Grund. Und ich glaube, der andere Grund ist, ich meine, überleg mal, so ein krass beliebtes Franchise, das über Jahrzehnten existiert, mit einer großen Lore und Spekulation, einer riesen Community. Und wenn du da anfängst, drin rumzufummeln oder da was zu verändern, den Shitstorm will ich nicht abbekommen. Also
das stimmt.
Das ist auch ziemlich sicher einfach der safe way to go.
Das stimmt. Aber wie weit bist du denn jetzt? Hast du es komplett gesehen oder fehlt noch?
Nee,
oder?
Wir sind noch gar nicht durch. Ich bin bei Folge 5 von 9. Ich glaube, es gibt 9. Also ich bin ungefähr bei der Hälfte.
Okay, und so ein Rating bisher, was würdest du geben?
Ja, für mich ist es eine 10 von 10, aber wie gesagt, sehr persönlich.
Ja, klar.
Also ich will gerade nichts anderes gucken. Und immer wenn ich gucken kann, gucke ich. Es läuft in aller Regel so, dass ich mich abends ins Bett lege und denke, so, jetzt spielst du ein bisschen Cyberpunk auf der PlayStation. Und dann kommt meine Katze und legt sich auf mich und sagt, Nixa, du spielst nicht. Und dann, da meine PlayStation 5 ja natürlich multitaskingfähig ist, minimiere ich das Spiel, gehe in Amazon Prime, öffne Fallout, gucke da weiter. Und dann, bis Coco weggeht, bin ich müde genug, um zu sagen, Gott, das war's, ich werde heute wieder nicht spielen und ich habe noch Fallout geguckt. So läuft das in aller Regel.
Wunderbar. So, dann gab's hier jetzt für manche Leute sogar noch eine Serienempfehlung zum Abschluss, was wir hier nicht alles liefern. Unglaublich.
Jawohl. Das nächste Mal, falls wir dazu kommen, will ich über einen Manga sprechen, den du mir angedreht hast.
So soll es sein. Dann können wir uns darauf schon mal freuen. Bis dahin hast du dann auch noch ein bisschen weitergelesen. Dann können wir vielleicht da sogar noch einen kleinen Spoilerteil einschieben. Dann lohnt sich die Besprechung noch mehr.
So soll es sein. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass ihr hier zugehört habt. Wie so oft möchten wir euch bitten, falls euch gefällt, was wir hier tun, uns ein kleines Dankeschön dazulassen in Form von einer positiven Bewertung bei Spotify, Apple, Soundcloud, wo auch immer das geht. Genau. Nette Kommentare auf Discord oder per Mail uns zusenden, um uns zu ermutigen, weiterzumachen. Und wenn ihr könnt, wenn es euch möglich ist, dürft ihr uns auch ein kleines Trinkgeld dalassen in Form einer monatlichen kleinen Spende über unsere Unterstützungsplattform Steady. Nein, das ist jetzt nicht unter unsere Unterstützungsplattform, aber über unsere Seite auf der Unterstützungsplattform Steady. Da könnt ihr ein monatliches Abonnement abschließen und dann sagt ihr uns damit auch auf monetäre Weise, dass ihr gut findet, was wir tun. Und ihr bekommt noch ganz viel Zusatzinhalte. Wenn ihr 6 € im Monat zahlt, dann bekommt ihr wöchentlich eine Bonusfolge mit wirklich ganz diversen Themen, die wir abhandeln. Plus auch noch ganz viel schriftlich im Kram zu, in alles natürlich in Sachen Age of Empires 2. Und wenn ihr wissen möchtet, auf was ihr euch da einlasst, dann schaut einfach auf unserer Steady-Seite vorbei. Denn da haben wir auf unserer Hauptseite einfach die ganzen Informationen aufgelistet, was ihr alles für Benefits bekommt. Und wenn ihr das tut, dann bin ich dafür, oder sind wir dafür sehr, sehr dankbar. Und ansonsten sind wir auch dankbar dafür, dass, wenn ihr kein Geld ausgeben möchtet oder könnt, einfach anderen Leuten von unserem Podcast erzählt. Und das soll es gewesen sein, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
Tschüss.